Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die zweite Staffel von Rings of Power ist vorbei und wir setzen uns noch einmal zusammen, um zu klären, ob die zweite Hälfte von der zweiten Staffel das Ruder rumreißen konnte oder ob alle Hoffnung verloren ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Die Ringe der Macht, Staffel 2 ist zu Ende. Wir haben wieder 4 weitere Folgen uns einverleibt. Mit mehr oder weniger Freude, würde ich mal sagen. Aber Niklas, was überwiegt denn? Freude oder weniger Freude?
Es überwiegt die weniger Freude bei mir. Also ich war bei der letzten Halbzeitbesprechung, hatte ich ja durchaus positive Sachen zu sagen. Ich habe auch jetzt positive Sachen zu sagen. Aber da war doch durchaus ein Hoffnungsschimmer. Und ich muss leider zu dem Fazit kommen, dass jetzt sie diesen Hoffnungsschimmer wieder ein bisschen mit Füßen getreten haben in den letzten Folgen. Also da hat mir die erste Hälfte der zweiten Staffel wesentlich besser gefallen als diese letzten 4 Folgen. Warum? Das klären wir gleich. Aber es gibt auch das ein oder andere Positive, also das ein oder andere Coole, optisch vor allen Dingen, über das man schnacken muss. Mhm. Alles in allem fühle ich mich so ein bisschen wie nach der ersten Staffel. So, warum tue ich mir das an? Aber irgendwie kann man dann doch nicht weggucken. Bisschen wie beim Autounfall.
Und, das ist schon hart.
Ja, ist auch ein bisschen hart formuliert. Aber wie ging's dir?
Ja, tendenziell schon recht ähnlich. Also ich muss auch sagen, nach der 4. Folge, die war, glaube ich, auch mein Highlight, war ich auch so ein bisschen angetan. Mhm. Und da hat man die Folge aufgenommen und da hatte ich so ein bisschen, oh ja. Und dann wurde ich jetzt eigentlich in den nächsten 4 Folgen ja, eines Besseren belehrt. Also mich hat es leider echt wieder nicht abgeholt. Ich bin nicht eingetaucht und ich sehne mich jetzt nicht riesig nach Staffel 3, auch wenn ich die natürlich gucken werde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, verdammt geil, nicht so wie House of the Dragon oder irgendwas anderes.
Schade, es ist einfach schade.
Ja.
Weil es gibt diese Momente, diese Serie hat die Momente, wo du denkst, da habt ihr was, da habt ihr Substanz und dann in der nächsten Szene, beim nächsten Cut denkst du wieder, da ist die Substanz wieder weg. Aber wir wollen ja nicht nur im Groben über die Serie reden, sondern auch mal ein bisschen ans Konkrete rangehen.
Genau, und wir gehen wieder so ein bisschen die 6 Haupt-Story-Arcs durch. Die paar Stränge, die es da gibt, auch wenn da jetzt ein paar mehr zusammenführen und ein paar sehr kurz sind in der zweiten Hälfte. Aber wir starten natürlich mit dem Oberboss Sauron Halbrand, Anatar, wie man ihn auch immer nennen möchte, der in Eregion abhängt und mit Celebrimbor schöne Ringe schmiedet.
Und nach wie vor finde ich immer noch der stärkste Part von der Serie. Also ich fand auch in der zweiten Hälfte, das war der Storystrang, den ich noch am ehesten mit Spannung verfolgt habe und wo auch tatsächlich wirklich interessante Sachen zu sehen waren, fand ich. Also gerade jetzt das, in Folge 7 war es, glaube ich, wo Celebrimbor ihm so langsam auf die Schliche kommt und die Maus dann immer wieder über die Fußdielen läuft und so und die Kerze nicht abbrennt und so. Das fand ich tatsächlich starke Momente und auch die Gespräche zwischen Sauron und Celebrimbor waren für mich tatsächlich immer noch bis zum Ende die Highlights von der Serie.
Ja, einfach Celebrimbor. Celebrimbor ist der Schauspieler ist mega cool und die Figur ist cool und die hat genug Screentime, dass die genug Tiefe hat und die macht Spaß zu verfolgen. Und gerade dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der Maus und wie der das so nachentdeckt und auch was dahinter steckt, dass er die Illusion von Sauron so ein bisschen, ja, nicht jede Kleinigkeit durchdacht hat, fand ich sogar mit die stärkste Szene der ganzen Serie, glaube ich jetzt, Staffel 2. Also ich fand das richtig cool, wie er da nach und nach auf die Schliche kommt. Und insgesamt Celebrimbor so zu beobachten, wie der da schmiedet, ein bisschen verrückt wird,
so in den Spiegel guckt, dieses verwüstete Gesicht sieht, aber dann auch wieder auf dem Balkon ist, seinen Tee trinkt und alles sieht wunderbar aus. Mhm. Das war durchaus gut gemacht alles.
Ja, was war denn da vorgegangen, sag ich mal? Es wurden die 7 Zwergenringe geschmiedet, um noch so ein paar Storypunkte aufzugreifen. Und das hat aber Celebrimbor schon vor Gil-galad geheim gehalten.
Ja.
Beziehungsweise hat gesagt, die Schmiede ist dicht, da wird nicht mehr geschmiedet. Aber das heißt, das war ja so ein bisschen das Heimliche oder wo Sauron nachher auch sagt, dadurch wurde Täuschung in die Ringe gebracht.
Was ich auch eine coole Szene fand an sich. Ja. Also das war echt cool argumentiert, dass du hast quasi dieses typische Gaslighting, ja, du hast diese Lüge da reingebracht und du wirst der Grund sein, warum diese Ringe nicht so funktionieren, wie wir das gedacht haben. Und tatsächlich schafft er es damit auch so, Killy Brimbo ja so ein bisschen nicht nur aus der Bahn zu bringen, sondern auch an sich selbst zu zweifeln.
Ja.
Und das ist ja auch dann so ein bisschen Vorarbeit darauf, dass er ihn noch stärker kontrolliert und täuschen kann. Also, das hat mir eigentlich an sich alles gefallen.
Genau, er sagt ja dann, also Sauron gibt ihm ja dann den Hinweis, jetzt brauchen wir die neuen Ringe für die Menschen, und Celebrimbor greift das dann irgendwie so auf, dass das dann die Art Heilung von den 7 schlechten Ringen wäre. Also er will das damit indirekt wieder gut machen, was natürlich Käse ist.
Ja.
Aber da finde ich auch wieder Saurons oder Anatas Manipulation cool. Also das funktioniert. Also Sauron und Celebrimbor, die beide im Raum und in Diskussion, super.
Ja.
Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ich fand, es gab da manchmal so Momente, wo du wieder dachtest, wartet nochmal, wie funktioniert das gerade? Wenn Sauron zum Beispiel kurz ins Zwergenreich reist, um dann nach Mithril zu fragen, und dann wieder zurück ist und dann auf einmal denkst du, der hat Mithril, aber ist gar nicht Mithril im Endeffekt. Und teilweise denkst du halt so, okay, das geht alles sehr schnell hin und her und so. Aber alles, sag ich mal, meckern auf mittlerem Niveau. Also alles etwas, was ich verkraften konnte.
Mhm.
Und ich finde auch tatsächlich, diese Konfrontation hat einen echt coolen Payoff im Endeffekt. Also diese finale Konfrontation zwischen den beiden, worauf es dann im Endeffekt hinausläuft.
Ja, fand ich durchaus cool. Also auch ein trauriges natürlich Ende für Celebrimbor, aber cool inszeniert und ist seiner Figur
erstaunlich gory auch, ne? Also ich fand das erstaunlich brutal.
Ist das ab 12 oder 16? 12, ne?
Ich würde 12 vermuten.
Ja. Obwohl, bei Herr der Ringe war auch ab 12 oder letztes ab 16, aber da wurde ja auch mal ein Kopf abgeschlagen und so.
Ja, stimmt.
Ich glaube, wenn du das nur so punktuell reinbringst, dann
aber oft dann irgendwie so in einer großen Schlacht, wo Orks irgendwie besiegt wurden oder sowas, so, so Elb auf Elb. Ja, oh, gefährlich. Das ist schon, fand ich schon gory und fand ich trotzdem ganz cool gemacht. Auch tatsächlich schon vorher die Szene, wo dieses Mini-Love-Interest da, wie hieß sie denn nochmal?
Ja, Myrdania.
Ah ja, wie sie da über die Mauer gelotet wird da und dann von dem Ork zermatscht wird, war auch schon mit erstaunlich viel Schmackes dahinter. Auch wenn die Szene ein bisschen den ein oder anderen Goofy-Faktor hatte, fand ich.
Ich muss sagen, dass ich die Myrdania, die hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen. Also auch dieses leichte, flirtige mit Sauron hat bei mir nicht ganz so funktioniert. Deshalb, also ich war jetzt auch nicht todtraurig, als sie dann da runtergesprungen ist. Also normalerweise, wenn so eine wichtige Figur stirbt, dann denkt man ja, verdammte Kacke, übel. Und da habe ich einfach gedacht, ja, ist jetzt blöd für Celebrimbor.
Ja. Ja, ist auch tatsächlich, ich fand den Aufbau der Szene alles ein bisschen komisch, aber es hat immerhin ganz gut funktioniert, dass Sauron ihn dann quasi dabei nochmal so ein bisschen mehr in den Wahnsinn treibt. Und es funktioniert ja auch, wenn er aus seinem Turm da rauskommt, wirkt er ja wirklich komplett wahnsinnig. Und das, finde ich, ist etwas, was funktioniert hat. Und was auch ein Zeichen dafür ist, dass hier gefühlt wirklich mehrere Köche am Brei waren bei der Serie.
Ja.
Und jetzt gerade, wo die Storylines am Ende zusammenlaufen, merkt man halt tatsächlich, dass das nicht alles so zusammenpasst von der Qualität her. Und teilweise, also da versauen viele Köche auf jeden Fall den Brei.
Ja, also insgesamt sind der Serie fehlt gefühlt wieder Zeit. Also wir haben viele Figuren, wir haben viele Handlungsstränge und jetzt wurde in der zweiten Hälfte sich ja, sag ich mal, auf Eregion und Ada und sowas ein bisschen fokussiert, was ich gut fand. Also dass zum Teil Folgen waren, wo es nur um die ging und jetzt die ganzen anderen Charaktere, also ich glaube zumindest Isildur, Numenor und so, spielte alles keine Rolle. Da war ich mehr drin, als wenn man das immer so zerstückelt zeigt. Das fand ich tendenziell gut. Aber es wirkt dennoch so ein bisschen alles zusammengeschustert, konstruiert. Und ich habe immer das Gefühl, dass da irgendwelche Logikfehler drin sind. Hm. Ich kann nicht mal genau sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es fühlt sich irgendwas immer falsch an. Aber ich habe gar nicht mehr das Interesse oder ich durchdenke das gar nicht mehr, weil ich irgendwie nur noch akzeptiere und nicht so richtig drin bin.
Ja, also das habe ich sowieso nonstop in der ganzen Serie. Jetzt Aber abgesehen von dem Sauron, Celebrimbor, Storystrang, also gerade bei Folge 7, die Belagerung, die hat mir so Kopfschmerzen bereitet. Ich meine, ich habe euch ja währenddessen bei WhatsApp geschrieben, dass ich gerade einen Albtraum durchlebe und das Grau da fand.
Du meinst, du hast irgendwo gegengehauen?
Ja. Ja. Ja, das war, als der Kavallerie-Charge zum Stillstand kam, als die Galadriel geöffnet haben da. Also, als die Elben-Kavallerie hier im Rohirrim-Style da auf die Ork-Armee zugeprescht ist und die dann Galadriel zeigen, das fand ich so bescheuert, das fand ich so dumm. Das war einer der Low-Punkte bisher für mich in der ganzen Serie. Also muss ich das mal vorstellen, da ballern 300 Pferde über ein offenes Feld auf diese Ork-Armee zu und die auch so super confident, dass die alle anhalten werden, zeigen da kurz Galadriel und die ganze Kavallerie mit ihrem ganzen Momentum hält einfach an. Und nicht nur, dass es komplett unlogisch ist, also wie hat das funktioniert? Weil du kannst sowas ja eigentlich nicht mehr aufhalten, dann wie unbefriedigend dieser Moment war. Ich wollte jetzt, dass sie da reinballern. Ja. Und ich wollte das sehen. Und,
Okay, ich wusste nicht, dass das die Szene war, die dich so getötet hat.
Eine,
ja. Aber ja, insgesamt dieser Ansturm, diese glänzenden Rüstung, ich fand das ein bisschen drüber. Also die Elben waren da ja wirklich in den schimmerndsten Outfits, die man sich vorstellen kann. Und ich muss auch komplett dran denken, das ist irgendwie jetzt Herr der Ringe, Ansturm der Rohirrim neu gemacht. Und ebenso muss ich denken, und wir kommen ja jetzt gleich auf die Schlacht, hier haben wir irgendwie Helms Klamm ein bisschen aufwärmen wollen. Das hat mich insgesamt alles daran erinnert, wo die neuen drei Star Wars Teile rauskamen und es dann auch wieder einen Todesstern gab, dass man immer wieder versucht, okay, die Leute haben das gemocht, Herr der Ringe, das war schön, mach mal alles mal so ein bisschen so ähnlich.
Nur schlechter.
Genau. Und meistens auch noch komplett unpassend.
Also das zieht sich ja durch die ganze zweite Staffel, war auch schon in der ersten Staffel drin. Die kopieren teilweise ganze Szenen aus Herr der Ringe und schaffen es, die guten Sachen wegzulassen. Also nur kleine Beispiele, so zum Beispiel, wo Isildur da aus seinem Spinnengefängnis wegreitet, so komplett kaputt auf dem Pferd, 1:1 geklaut von Aragorns Rückkehr nach Rohan, nachdem der da von dem Wag über die Klippe geballert wurde, 1:1 geklaut. Dann hier den Kavallerie-Charge von den Elben und du kriegst nicht den Payoff von diesem Zusammenclash und du hast nicht diese unglaublichen Emotionen, die damit verbunden sind, wie irgendwie Eowyn noch zu Merry sagt, für unsere Freunde und dann schreien alle tot und charge da rein. Nee, also oder wir haben den Balrog von
Ich
spring zu sehr, ne?
Wir bleiben noch mal kurz bei der Schlacht
am besten. Sorry.
Ne, alles gut. Eine Schwierigkeit, die ich mit der Schlacht hatte, also ist Punkt 1, ich habe bis zum Ende Saurons Plan nicht ganz verstanden, da kommen wir gleich vielleicht nochmal ganz kurz zu. Und Punkt 2, ich habe nicht gecheckt, was, wann, wo, wie passiert. Also diese Schlacht war irgendwie so ein Hin und Her, dann sind die Elben da, dann kommt der Charge, die brechen das ab. Dann kämpfen die, Elrond wird gefangen genommen, dann sind irgendwann die Zwerge dabei und dann kommt, oder erst kommen die Zwerge nicht. Ich habe den Überblick verloren, weil das glaube ich auch, das war ja Folge 7 und 8.
Die Belagerung war im Wesentlichen Folge 7.
Folge 7
hauptsächlich. Folge 8 war auch immer noch Kämpferei,
okay.
Auf jeden Fall, aber da war die Stadt im Wesentlichen schon gefallen.
Also bei Helms Klamm, da wusste ich immer so, okay, da ist das und da passiert das und hier haben wir jetzt Schwierigkeiten, die brechen da gleich durch und jetzt waren da, ja klar, die wollen die dünnste Stelle wieder, nicht diesmal sprengen, sondern haben da einen anderen Apparat, aber ich habe nicht ganz verstanden, was passiert wann und war nicht reingesogen.
Aber auch, da haben wir doch schon wieder so eine Kopie aus Herr der Ringe, der Rambok aus Herr der Ringe, der hat auch sogar einen Namen.
Ja, wenn ich ihn höre, weiß ich
nicht.
Borg?
Ich glaube, Morg oder so.
Ja.
Ist wahrscheinlich falsch. Aber egal. Dieser geile Wolfsschädel, der da als Rambok benutzt wird mit Feuer im Mund. Und der halt das Tor reinrammt.
Grond.
Grond.
Fast richtig.
Grond, stimmt. Grond. Das Tor rammt, wie man das halt mit einem Rambok macht. Und was haben die jetzt? Ein Ravager? Oder sowas, der, wenn man Eisen in die Mauer haut, das rauszieht, was physikalisch einfach so viel schwerer ist und so viel komplizierter, als mit einem Rambock ein Tor einzuhauen, Das hat mich richtig aufgeregt, weil ich dachte, was ist das denn für ein Belagerungsgerät?
Ich habe mir das so als die Dübeltaktik vorgestellt. Dass man Dübel in die Wand haut und dann...
Also so hebelmäßig dann, oder?
Ja, normal brauchst du... Oh Gott, jetzt gehen wir hier ans...
ans Dübeln gehen wir.
Also normalerweise brauchst du ja ein Loch in die Wand, haust ein Dübel rein und dann kommt die Schraube rein. Und dadurch breitet sich das Ganze aus, Dübel ist fest und dann ziehst du das ganze Ding raus. So in die Richtung habe ich mir vorgestellt. Aber
das, nee. Die hauen da so Eisenhaken rein mit Ketten und dann ziehen die an dem Stamm, oder? Also ich fand das...
Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Nee. Ja. Einfach. Und wie du gesagt hast, das Hauptproblem bei der Belagerung von Region war, dass du überhaupt keine Übersicht über die Schlacht hattest. Also du wusstest nie, was gerade... der wichtige Punkt war, was sie gerade versuchen zu erreichen. Und du hast das Gefühl, die haben das ganz wirr auch zusammengeschnitten, dass es immer gerade so ist, wie sie es gerade brauchen.
Oder also, als würde ganz viel Zwischenmaterial fehlen. Das habe ich zum Teil das Gefühl. Also, dass man weiß, wie kommt es denn jetzt dazu genau?
Ja. Es fängt ja schon alles an mit dieser grauenhaften Staudamm-Szene, wo man wirklich drei Augen zudrücken muss, damit man irgendwie sich erklärt, dass das funktioniert hat. Wie die
der Fluss gestaut?
Boah, wie die da mit dem Katapulten gegen diesen Berg schießen.
Ja.
Und dann ist da so ein Stein an dieser Bergflanke, den die wegsnipen. Und die ganze Bergflanke rutscht in den Fluss. Und der Fluss ist safe gestaut.
Auch nicht, da fließt auch kein Wasser
mehr rein.
Fließt
kein Wasser mehr rein. Safe.
Ja.
Und sofort ist alles trocken. Und die können in dem Flussbett mit Belagerungsmaschinen reinfahren. Also...
Es fehlen die Zeitkomponenten da auch.
Ja.
Also wenn das ein Tag später ist oder sowas, oder die das planen.
Oder eine Woche später oder sowas.
Finde ich es gut, ja. Und ich fand den Grundgedanken nicht verkehrt, da irgendwie, ich sag mal, gegen den Berg zu schießen. Der Stein war mir aber viel zu konstruiert, dass das so aussieht, als wäre das alles schon vorbereitet.
Ja.
Vielleicht haben die es ja vorbereitet, wer weiß.
Ja.
Und dann hätte man ja auch einfach zeigen können, wie der Fluss einen anderen Weg nimmt. Einfach so eine simple Sache, weiß ich nicht, dass man das, dass das glaubwürdiger wirkt. Und dann vielleicht, dass sie erstmal durch den Matsch da dingsen, dann vielleicht mal feststecken und dann trocknen die das.
Ich habe mir auch hier aufgeschrieben, ich habe oft nicht das Problem damit, was sie zeigen oder was sie für Ideen haben. Ich habe oft ein Problem damit, wie die das inszeniert haben und wie die das quasi umgesetzt haben.
Ja.
Weil häufig ist das Problem nicht die Idee an sich. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da gesessen haben, okay, wie wäre es denn, wenn die mit den Katapulten auf die Bergflanke schießen und die Steine stauen dann den Fluss langsam und dann bauen die sich quasi so einen Weg dahin. Und denkst du, kann ich mir vorstellen. Und dann machen die das aber so, dass das innerhalb von 30 Sekunden passiert und die dann direkt in dieses Flussbett reinkommen. Das hat mich völlig gemacht. Und dann kam der Charge von den Kavalleriestadt. Da war ich schon auf 180. Und dann ging das in der Serie, in der Folge noch weiter. Aber da kommen wir später noch zu. Also das Folge 7 hat mich emotional zu einem Wrack gebrochen. Ja, weil ich wollte ja eigentlich keine Emotionen mehr in Rings of Power verschwenden. Aber Folge 7, nur da ging es bei mir von Berg zu Tal. Aber richtig krass.
Aber jetzt möchte ich nochmal über Sauron unseren Plan sprechen.
Ja.
Also Sauron, also da musst du mir vielleicht auch helfen, weil Saurons Hauptplan
ist... Du musst mir auch helfen dabei.
Saurons Hauptplan war für mich... Okay, wir machen die 7 Zwergenringe, super Sache. Dann machen wir die 9 Menschenringe.
Ja.
Hätte ich gedacht, das ist oberste Prio. Das ist sein Hauptplan, das hinzubekommen. Dafür braucht er Celebrimbor, das aber ist er in Region und regelt das.
Ja.
Und dann verstehe ich aber den zweiten Part nicht, wie Galadriel ja irgendwann im Gespräch mit Ada schön rausfindet, hat er aber das ganze Orkheer dahin gelockt, um Region zu zerstören. Und dann, also was war da der komplette Zweck, das zumindest zeitgleich zu machen? Warum macht man nicht erst einfach mal die Ringe fertig und dann kümmert man sich irgendwie um die Orks?
Ich kann dir das nicht genau sagen. Also meine Theorie war da immer, dass halt Sauron die Orks übernehmen will dann, wenn die Ringe fertig sind.
Genau.
Also quasi, okay, ich habe die Ringe fertig.
Jetzt will ich eine Armee.
Jetzt will ich eine Armee, jetzt übernehme ich die und habe quasi meine Gegner geschwächt durch die Ringe schon und jetzt habe ich meine eigene Armee. Und meine große Frage war da immer, oder ich habe darauf gewartet, zu sehen, okay, wie überzeugt er denn jetzt die Orks, auf seine Seite zu gehen? Weil wir haben ja in dem Prolog von dieser Staffel gesehen, dass der die Orks überzeugen muss.
Mhm.
Es wurde ganz klar gezeigt, dass er da eine gute Motivationsrede halten muss, um irgendwie die Uruks auf seine Seite zu ziehen und nicht wieder von Ada und seinen Kollegen abgestochen zu werden. Und ich finde, das ist etwas, was in dem Sauron-Story-Strang überhaupt nicht gezeigt wird jetzt in dem Finale.
Ich bin mir gerade, also wir haben die Folgen auch einfach nur einmal geguckt, also da wir einfach nicht mehr so durchdrungen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob nochmal irgendwo eine Szene war, wo klar wird, wie Sauron die Orks irgendwie überzeugt. Aber ich hab's, oder wie er vor allem diese Orks davon überzeugt, Ada ja, zu hintergehen.
Ich meine, die bauen das ein bisschen auf, weil es gibt ja diesen einen Vater-Ork da, der mit Adas Kriegsführung unzufrieden ist, weil der den. Ja. Und ich fand das gar nicht schlecht, dass sie das immer so etabliert haben, dass er immer sagt so, aber hör mal, da sterben wir ja alle. Und Ada komplett konzentriert auf Sauron, ist mir egal, kommt einfach zu Sauron. Und stimmt, dann irgendwann brechen die ja durch zu Sauron, als er gerade Celebrimbor da aus dem so einen Schaschlik-Spieß gemacht hat. Und dann ist ja eigentlich der entscheidende Moment. Die Orks stehen vor Sauron und dann wird weggecuttet. Und du siehst nicht, wie der Sauron die jetzt genau überzeugt hat. Du erfährst erst später durch einen Twist, dass dieser Vater-Ork da jetzt auf Saurons Seite ist, weil der ja Verletzter angekarrt wird zu Adam.
Ja, ja, das so tut, genau.
Und da waren bei mir 7 Fragezeichen. Ich dachte so, okay. Oder es ist ja irgendwie schon, man kann sich vieles an der Serie kann man sich selber erklären, wenn man sich richtig Mühe gibt. Ja, also wenn du dir selber so 7 Szenen denkst, weil wir wissen ja, okay, Sauron kann viele Lebewesen beeinflussen.
Ja.
Und kontrollieren tatsächlich auch. Man sieht ja, wie die Elbenwachen da sich gegenseitig
richtig crazy, ja.
Ja, abstechen. Und ich kann mir halt denken, okay, für einen Ork, es ist für ihn einfach, eine kleine Gruppe von Orks zu kontrollieren. Das könnte ich mir relativ, kann ich mir so zusammenreimen, wenn ich mir Mühe gebe. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt unter Saurons Einfluss sind und er quasi dadurch Ada in die Falle lockt. Soweit, so gut.
Ja, vielleicht, dass der einfach so ein bisschen dann gesagt hat, wie du gerade meintest, dass Ada ja gar nicht so ein Guter ist, der opfert euch und dass er sowas zu den Orks sagt und die irgendwie überzeugt.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, hätte ich aber irgendwie gern gesehen. Also
genau das.
Wichtig. Also ist, finde ich, nichts, was, wo ich sagen würde, das ist so trivial, dass man den Zuschauenden das einfach, ja, sich erdenken lässt.
Es ist auch so schade, dass man keine Face-to-Face-Szene mit Ada und Sauron hat.
Ja, das ist auch schade.
Das ist mega schade, weil eigentlich sind ja das willst du ja eigentlich sehen, diese Konfrontation der Uruk-Lieder, der uns zu zeigen, was die verschiedenen Philosophien sind von denen und warum Ada jetzt Sauron so unbedingt töten will und wie Sauron darauf reagiert. Mhm. Aber das kriegen wir auch nicht.
Wie fandst du denn Ada insgesamt in der Folge, also in den Folgen? Also einmal in dem Gespräch mit Galadriel und dann auch so, ich sag mal so, Richtung Endszene, wo er dann auch nochmal mit Galadriel spricht.
Ja. Ja, ich verstehe ihn halt jetzt auch nicht mehr so ganz. Also, die Figur fühlt sich jetzt sehr leer an am Ende irgendwie. Also, weil ich fand den eigentlich immer cool und eine der Pluspunkte der Serie. Und ich mochte auch die Szene mit dem Elbenring, dass der wieder hergestellt ist.
Ja, fand ich richtig gut.
Ja, das war ganz cool. Aber gefühlt hat er jetzt halt so seinen kompletten, weiß ich nicht, also ich hätte da die Sauron-Ada-Szene gebraucht irgendwie für seinen Story-Arc.
Ich muss sagen, also Ada an sich hat mir weiterhin sehr gefallen und ich finde, der hat durch die Folgen mehr Tiefgang bekommen. Und auch wo er dann am Ende mit Galadriel spricht und dann halbwegs wieder Richtung Elb aussieht, wo er auch seinen Namen nicht sagt und sowas. Das fand ich irgendwie nochmal cool. Und dann auch zu zeigen, okay, er ist jetzt eigentlich einer, ich sag mal, ein bisschen von den Guten und will auch Sauron töten. Und zack, wird jetzt hintergangen, ist tot. Fand ich jetzt so um den Story-Arc zu beenden, eigentlich gut. Mich hat aber nur irgendwie dann wieder Galadriel an der ganzen Geschichte gestört. Ja. Und auch vorher, wo die da in Gefangenschaft ist und ja, da irgendwelche Gespräche führt und dann mit Elrond rumknutscht, damit der da die, was war das? Ich weiß gar nicht, war das ein Schlüssel oder einfach eine Haarspange?
Ja, das war etwas um die, ich glaube, das war eine Spange oder sowas, um die Ketten zu lösen.
Ja, irgendwie Galadriel, ich finde sie nicht mehr so schlecht wie in Staffel 1, das muss ich als kleiner positiven Punkt sagen, aber gut, finde ich, ist es immer noch nicht.
Ich finde halt auch hier kommt wieder zum Tragen, dass die hier, Galadriel macht hier Sachen, wo ich denke so, ja, ist es okay, dass sie es macht, aber wie die das gezeigt haben, fand ich wieder grundstupid. Also dieses, auch wie die dahin kommt zu der Szene, ne? Die kämpft sich, also die kennt ja offensichtlich alle Secret Tunnel da von der Stadt, als einzige anscheinend. Weil irgendwie, also zuerst wie sie in die Stadt reinkommt, komplett random, in Folge 7 will ich nur dazu sagen, auf einmal ist sie mitten in der Stadt, einfach an allen vorbeigesneakt, weil sie irgendeinen Elbentunnel kennt. Hätte man ja mal zeigen können, dass es so diese Elbentunnel gibt.
Ja. Und dass sie mit Arondir unterwegs, ne?
Ja, genau.
Irgendwie,
ja. Der ist auch noch so ein Kandidat, ne? Über den müssen wir gleich auch noch mal reden.
Okay.
Mr. Jesus persönlich. Aber dann ist sie halt da und kriegt die Ringe, die Menschenringe von Celebrimbor. Und dann kommt diese Szene, dass sie wieder sich so 3-4 Elben schnappt und kämpft sich so durch die Stadt und ist dann auf einmal auch wieder durch so einen Elbentunnel komplett in der Natur.
Und komplett bei den Orks.
Und da denkst du doch, die Orks stehen vor diesem Tunnel. Haben die nicht mal reingeguckt in den Tunnel? Also,
Ich kann es ja nicht ganz sagen, ja.
Ja.
Aber da habe ich auch insgesamt wieder den Überblick an vielen Dingen verloren. Ja. Also auch, wenn ich jetzt einfach mal sage oder versuche nachzuvollziehen, wann hat wer welchen Ring oder welche Ringe? Mhm. Weil Galadriel hat da teilweise den Ring des der Luft oder welcher auch immer das ist, dann irgendwann bei Elrond, dann bekommt Ada den, Ada gibt den Galadriel zurück, die neuen Ringe sind bei Celebrimbor, dann gehen die an Galadriel und die kommt damit weg. Also irgendwie...
Ja, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ne? Also es war, glaube ich, alles richtig. Also.
Aber es war, es fühlte sich anstrengend an, das mitzuverfolgen. Also und ich weiß nicht, das war alles einfach so eine Szene da, dann passiert das und jenes. Dann kommen die Zwerge nicht, ein wirklich enorm wichtiger Moment, Elrond ist verzweifelt, coole Szene kurz, die Zwerge sind nicht da, scheiße, wir verkacken hier, zack, cut, irgendwas anderes ist wieder und dann geht der Kampf weiter und man weiß nicht, was passiert und in Eregion rennen immer nur alle Elben rundherum. Also
von rechts nach links,
ja. Ich meine, klar, die haben jetzt keinen Führer, der das irgendwie regelt und sowas, aber so ein Chaos, da wirken die wirklich, wie so verschreckte Hühner. Mich hat irgendwie diese ganze wirklich, das ist ja eine krasse Schlacht oder soll eine krasse Schlacht sein und mich, ich war einfach, ich habe zugeschaut, aber ich war nicht dabei.
Ja.
Ja.
Also die ganze Schlacht und dann gab es ja auch immer so kleine Momente, wo du dir kurz gegen den Kopf gehauen hast. Zum Beispiel als Elrond seinen coolen Kill gemacht hat, indem er den Ork auf das Katapult ballert und dann das Katapult abschießt. Auf seine Stadt! Das ist ein Katapult! Aber das prallt ja nur gegen die Mauer.
Das hat so ein bisschen schickiges Chance-Style.
Ja.
Das sind zu viele Gimmicks. Obwohl, man muss immer sagen, so ein bisschen war auch mal bei Herr der Ringe drin, aber ich fand das nicht so übertrieben gefühlt. Ja, obwohl, also wenn ich jetzt auch mal rückblickend auf Herr der Ringe denke, bei Helms Klamm, wie Legolas auf so einem Schild die Treppen runter surft. Würde ich, wenn ich das heute gucke, würde ich mir auch denken, das ist ja ein bisschen blödsinnig.
Das weiß ich nicht. Weil das ganze Surrounding ist ja anders. Da ist das so ein Mini-Comic-Relief in der unglaublich spannenden Szene, wo du genau weißt, wo es drauf ankommt. Du siehst die Übermacht von den Orks, die auch wirklich wie eine Übermacht aussehen und sich nicht in so einem halben Wald verstecken.
Aber den Surfer hätte es jetzt so nicht gebraucht, das wollte ich nur sagen. Ja. Aber Herr der Ringe kann ich das super verzeihen, weil alles andere richtig cool ist und die Szene jetzt nicht vollkommen unlogisch oder dämlich ist. Hier habe ich aber hin und wieder das Gefühl, hier ist zu viel Comic Relief drin.
Ja.
Naja. Dann haben wir noch
einen... Ich meine, wir sind auch gerade relativ... am Rumspringen, auch chaotisch wie ihr Region.
Aber das ist ja auch nicht leicht, hier Stück für Stück durchzugehen. Ich habe aber hier noch
den, zu kämpfen.
Den Kampf, um den Ada Galadriels Strang zu beenden und Sauron. Kampf Galadriel gegen Sauron.
Ja.
Also wir haben ein paar Sachen auch von Marcel, der heute leider nicht dabei ist, aber der hat uns ein paar Dinge mitgegeben. Und sein Zitat war, das war das Gegenteil von episch. Mhm. Siehst du das ähnlich?
Das sehe ich ähnlich, ja. Fand ich recht enttäuschend. Fand ich noch nicht mal besonders beeindruckend choreografiert oder sowas. Und ich fand die Idee aber ganz nett, dass Sauron währenddessen seine Form ändert.
Ja.
Ja.
Das war aber leider auch, finde ich, also das fand ich wirklich eine gute Idee.
Ja.
Aber dann, der Kampf hat mich nicht überzeugt, muss ich leider auch sagen. Nee. Also wir haben kurz vorher gesehen, was Sauron kann, wie der einfach so 6 Elben sich gegenseitig töten lässt. Und klar, ist Galadriel hat's drauf, aber ich habe bisher noch nicht so Szenen gesehen, dass Galadriel es unfassbar drauf hat. Und sie kämpft gerade gegen Sauron, also den mächtigsten Bösewicht.
Ja.
Und da hat es mich ein bisschen gewundert, dass die da dem die Stirn bieten kann. Und dann das Ganze dann beendet, ich habe es mir hingeschrieben, als den Elrond-Move. Ich springe rückwärts die Klippe runter. Vielleicht ist das so ein Elbending.
Was ich auch hasse, ne? Dass sie einfach immer, wenn die keinen Ausweg mehr kennen, irgendwelche Klippen runterspringen und dann genau wissen, ja, der Drehbuchautor wird mich schon nicht sterben lassen. Also das, ja, das finde ich immer so ein easy way out, den ich nie mag eigentlich. Also immer, wenn irgendeine Figur eine Klippe runterspringt und das auf mysteriöse Art und Weise überlebt, denke ich mir so, ja, da hättest du definitiv irgendwie eine bessere Lösung gefunden. Ist jetzt nicht nur bei
Ringe
der Macht so. Kommt relativ häufig vor, muss ich sagen.
Ja, bei Sherlock Holmes auch irgendwo.
Stimmt, stimmt, ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Marcel hat dazu noch einen sehr lustigen Satz geschrieben, den ich hier nicht missen will. Er hat gesagt, das Einzige, was die Serie nicht gebraucht hat, ist zweimal Galadriel. das fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Habe ich nämlich ähnlich so empfunden. Das hatte überhaupt keinen Epos. Also du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas Großes passiert, dass hier Galadriel wirklich auf die Person trifft, die sie ewig verfolgt hat, face to face. Sie weiß, wer sie ist.
Ja.
Sie weiß, wer er ist. Und er steht hier gegenüber. Und ja.
Das Ding ist, dass sie, dass Sauron dann andere Gestalten annimmt, fand ich ja wirklich auch cool. Aber im Nachhinein hat dann einfach nur eine andere Gestalt gegen Galadriel gekämpft. Es hat jetzt nicht irgendwie sonderlich Auswirkungen gehabt. Hatte ich zumindest nicht das Gefühl. Ja, toller Kampf hätte es sein können.
Hätte sein können, ja.
Ja, und dann am Ende wird Galadriel gerettet, indem Elrond über seinen Schatten springt und den Ring zum Guten nutzt.
Ja. Ja, das ist auch wieder so eine Szene. Also, weil zum einen schon mal, wo die da vom Felsen fliegt, ne? Runterfliegt. Da siehst du ja auch noch, wie die anderen Elben so kurz rüber gucken. So. Und dann, der musste sich auch den Kontext vorstellen, ne? Da ist eine Belagerung, eine riesige Schlacht über. Ich meine, vielleicht haben die das gespürt oder sowas. What do I know? Aber da fällt eine Person dann da hinten die Klippe runter und denkst so, oh, Moment mal, das war bestimmt Galadriel. Da müssen wir schnell hin. Ich gebe denen immerhin, man hat gesehen, dass Galadriel in so einen Baum gefallen ist.
Ja.
Also das gebe ich denen immerhin. Das war immer noch so, ja, okay. Okay, nehmen wir mal.
Okay, ja. Ja, und dann wird am Ende Gil-galad und alle Elben fliehen aus Eregion mit einer lebendigen Galadriel.
Ach so, ich habe noch nicht mein Jesus.
Du möchtest noch Arondir.
Ja, was kann mir das einer erklären? Folge 7, ich betone nochmal, Folge 7.
Deine Lieblingsfolge.
Meine absolute Lieblingsfolge. Adda, direkt vor den Stadtmauern von Eregion, sticht ordentlich auf Arondir ein. So. Also, wenn man die Folge guckt, der war tot. Mir kann niemand erzählen, dass man diese Szene gesehen hat und dachte so, ja, dem geht's super. Also, gefühlt war der tot. Und in dieser Folge, im Finale, ist Arondir auf einmal einfach wieder da. Einfach wieder da. Ohne eine Wunde, eine große oder sowas. Er läuft einfach wieder durchs Bild.
Elben heilen schnell. Ich muss jetzt sagen, es ist traurig, aber ich habe nicht mal die Szene gerade im Kopf, wie Adda auf den einsticht.
Ne?
So sehr verblasst Ringe der Macht gerade schon bei mir.
Das war kurz bevor er den Ring von Elrond genommen hat. Da hat er Arondir abgestochen in Folge 7. Hm. Und eigentlich dachte ich so, sie wissen halt storytechnisch nicht mehr wohin mit Arondir, dann kann man den auch mal opfern. Und dachte noch so, ja, finde ich gar nicht dumm, weil mit Arondir geht's ja wirklich in dieser Staffel nirgendwo hin. Geht's auch nicht, aber er ist einfach wieder da. Und also wenn ich eins mehr hasse, als wenn Leute von Klippen springen, dann ist das sowas, wo du quasi so einen easy way out nimmst, indem du einfach den Offscreen sterben lässt, nur weil du es nicht explizit zeigst.
Mhm.
Und dann ist er einfach wieder da. Also wie Jesus von Nazareth. So, nur halt 3 Stunden später
gefühlt. Den du auch mehr hast als alles andere.
Nee, nein, also das nicht.
Das nicht.
Aber was ich hasse, ist schlechtes Storywriting bei sowas.
Ja, aber so, da fehlen halt 10
gefühlt. Genau, das ist auch nicht nur in dem Storystrang.
Die Frage wäre halt, das Ganze auf 10 Folgen mit ein bisschen mehr, also es muss ja kein Füllmaterial sein, es muss gutes Zwischenmaterial sein, das die Stränge ein bisschen verbindet, dann hätte das durchaus besser sein können. Ja, aber jetzt darf ich zum Ende kommen und wir haben ein gebrochenes Elbenheer. das wohin flieht?
Ein Bruchteil ist es, oder?
Ja.
Also das, davon. Sie sagen es nicht aus. Explizit, aber.
Aber das ist der Fluss und alles. Das ja, sieht aus, genau. Als würde der als Bruchteil gegründet also werden.
Ich habe auch ein starkes Bruchteilgefühl gehabt.
Ja.
Und dann haben sie noch einen recht positiven Moment, irgendwie die Elben.
Die Sonne scheint.
Achso, was wir vergessen haben, die Zwerge sind noch gekommen.
Die Zwerge sind noch gekommen, ohne Durin.
Ohne Durin.
Auf den kommen wir ja gleich nochmal.
Ja. Und aber die haben Eregion trotzdem nicht verteidigen können. Also das ist einfach gefallen dann, oder?
Ich weiß es nicht.
Ja. Also weiß man nicht. Was ist aus den Zwergen geworden? Wurden die alle abgeschlachtet? Haben die einen Last Stand gemacht?
Ich habe mitbekommen, wie die angekommen sind. Dann hat der eine sich umgedreht. Der gute alte wie heißt der nochmal? Narvi? Glaube ich zumindest. Einer von den Zwergen auf jeden Fall hat sich umgedreht und es kam nur noch der Punkt, nee, Durin ist nicht dabei. Aber wir sind hier. Und dann weiß man, dann habe ich das Gefühl, war nichts mehr.
Ja.
Vielleicht war da noch irgendwie ein bisschen Kampfszenen.
Also man hat gesehen, dass die so mit Armbrust
Armbrustschützen
und so weiter. Genau, die haben schon ordentlich ausgeteilt. Und um ehrlich zu sein, ich hatte das Gefühl, ach krass, die Zwerge sind so stark, die machen gerade das Heer platt. Also, weil gefühlt war für mich so, ah, die Zwerge sind gekommen, jetzt ist over. Aber die haben irgendwie nur den Rückzug gedeckt oder sowas, oder?
Isauron, hat er sich zurückgezogen? Da bin ich mir nämlich jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Oder nach dem Kampf mit Galadriel sieht man den nicht mehr, ne?
Sauron?
Ja.
Nee.
Aber ich hätte jetzt vermutet, dass der Kampf so ausgeht, die Zwerge haben da nochmal ganz gut supportet, die Orks haben sich ein bisschen zurückgezogen, die Elben sind aber im Eimer und fliehen Richtung Bruchtal.
Das wäre jetzt auch so mein.
Und die Zwerge fliehen zurück vielleicht, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Die Zwerge.
Achso, nee, wollen wir nicht noch kurz die letzte Elben-Szene, wo der das Schwert zieht, Gil-Galad, und dann...
Wenn du die besprechen möchtest.
Ja, was sollte das? Also, was heißt das jetzt? Jetzt gefühlt war das ja so eine Szene, jetzt geht's los, Leute. Aber es ist ja eigentlich schon losgegangen.
Ja.
Naja,
gut. Ich sag mal, an sich so eine Szene finde ich nicht verkehrt. Also so eine... man ist am Boden und es passiert irgendwas, man schafft Hoffnung, irgendwas ist, damit wieder Energie da ist und dann freuen wir uns da. Ja. Aber das war mir viel zu kurz, nachdem alles down war. Also hätte man das irgendwie, weiß ich nicht, es hätte später kommen müssen. Ich finde man ist wieder fit und aufgebaut. Gefühlt war es 5 Stunden später.
Ja.
Keine Ahnung, ob da 3 Wochen zwischen lagen. Ich glaube, das ist ja auch eine Wanderung, bis man da muss einmal durchs Nebelgebirge und so. Aber es war halt direkt hinten dran und ich dachte so, ja, okay, dann ging es dann ja auch nicht so lange so schlecht. Deshalb, ja, fand ich es ein bisschen schade. Ich finde es nicht verkehrt, dass die Bruchteil zeigen. Insgesamt von den vielen Fanservice, die wir betreiben, muss ich sagen, finde ich Bruchteil, fand ich es eine gute Sache. Aber musste nicht. Musste nicht. Ich hab nicht die Episness.
Das epische Gefühl.
Die Episness. Oh Gott, was ist denn das Nomen von episch?
Epos.
Macht ja keinen Sinn.
Ich
hab das. Das klären wir irgendwann anders. Das
epische Gefühl. Die Epik?
Die Epik gefühlt. Klingt seltsam.
Ja.
Aber habe ich nicht. Ja, hast du denn ein bisschen Epik gefühlt bei den Zwergen?
Ja. Und zwar, als ich den Balrog gesehen habe. Den fand ich nämlich richtig fett.
Insgesamt animiert, optisch oder
optisch? Alles? Ne, optisch. Also, ich finde es jetzt ein bisschen. Ganz allgemein gesprochen finde ich es ein bisschen billig, dass sie die erste Staffel mit dem Balrog beendet haben, quasi so, und die zweite Staffel jetzt wieder mit dem Balrog beenden irgendwie.
Mhm.
Aber ich muss sagen, also generell so storymäßig habe ich ein bisschen Probleme bei den Zwergen nachzuvollziehen, wie ihre Heere sich bewegen und warum die jetzt einmal zurück mussten und wieder hin mussten und so weiter. Hat sich für mich jetzt nicht so ganz logisch angefühlt, wie so viele andere Sachen. Aber okay, das schlucken wir mal. Aber ich fand, der Balrog sah sehr cool aus, weil der halt sehr nah an dem aus der Peter Jackson Trilogie dran war.
Ich habe auch das Gefühl, in dieser ganzen Szene, wo dann König Durin auch dann da reinspringt mit seinem epischen Sprung, da haben die in diese, lass es 2 Minuten sein, ich habe keine Ahnung mehr genau, haben die richtig viel Geld reingepfeffert, hatte ich das Gefühl.
CGI.
Ja, aber dafür sah wirklich cool aus.
Ja.
Also auch wie
Ich fand auch die Mithril-Höhle an sich sah cool aus.
Also. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich fand insgesamt auch dieser vorher wieder König Durin, Prinz Durin, der Ring macht König Durin wirr und gierig, hat mich auch ein bisschen an deinen Hobbit erinnert.
Ja.
Fand ich alles okay, fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, habe ich jetzt wenig zu meckern. Aber zu meckern habe ich an einer Stelle und wir hatten ganz kurz darüber schon mal gesprochen. Und das ist die Szene mit Disa, wo sie die Verfolgungsjagd mit ihrer Kristallkugel hat.
Ja, ja, ja.
Und durch irgendwelche Schächte rennt.
Vom Marktplatz
durch die, aus. Vom Marktplatz, wo scheinbar noch nie jemand war.
Drei Gänge weiter vom Marktplatz,
ja. Ist sie in einer Höhle, wo das Wasser dann irgendwann kurz hochschießt. Und da habe ich auch nicht ganz gecheckt, was sollte mir die Szene sagen. Sollte die sagen, okay, da ist
ein Balrog irgendwo.
Irgendwo ein Balrog?
Ja, also die wussten nicht was, aber
ich hatte kurz gedacht, ob das die Gollum-Höhle sein soll oder sowas.
Nee, also gefühlt war das die, also war das nochmal so ein Erinnerungsding, hier ist irgendwo ein Balrog, Leute.
Hier ist irgendwo
also
ein Balrog.
Ja. Vergesst das nicht, den brauchen wir im Finale. Aber ich, wie die da hingekommen ist, das fand ich auch ein...
Also wie die diese Kugel gejagt hat, also das war wirklich...
Das war das Level von, erinnerst du dich, in der Obi-Wan-Kenobi-Serie,
wo Leia wegrennt.
Wo Leia wegrennt. Das war das Level. Das war physisch wehgetan beim Zugucken.
Und das hat wirklich sehr wehgetan. Oh Gott. Da muss ich sagen, das mit Leia war sogar noch schlimmer. Aber
ja, das geht stimmt. Das stimmt. Aber ein bisschen übertrieben. Ja. Was ich nur bei den Zwergen jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, jetzt ist dieser Balrog da. Und Durin opfert sich da mit seinem heroischen Sprung, jumpt da rein. Und also der junge Durin ist Zeuge davon, bemerkt, okay, der ist tot. Dann trauern die da drum. Und gefühlt gehen die so ein bisschen zum Alltag über, ohne jetzt groß zu diskutieren, dass da ein Balrog ist.
Ich hatte das Gefühl, dass das wieder so verschüttet wurde, dass das keine Probleme mehr gibt. Hatte ich das Gefühl. Aber
da musst du dir so ein bisschen, ja, dann musst du dir wieder ein bisschen also, was dazu denken, so, oder?
Dafür, dass man jetzt so eins der krassen, das ist ja so ein Maya, also so ein richtig krasses Vieh, ich glaube, auf so einem Level wie Sauron, glaube ich auch. Oder.
Ah, da bin ich bei der Hierarchie.
Ach, da gibt es die
also
Vala und die Maya und sowas. Ja, auf jeden Fall, genau.
Bleiben wir ja. Im Kanon, Gandalf ebenbürtig.
Und ich, also man sieht ja jetzt nicht immer, wenn man um die Ecke kommt, einfach so ein krasses Feuer-Dämonen-Vieh. Wird nicht mehr thematisiert. Das Einzige, was dann thematisiert wird, so, König Durin ist tot, du bist der nächste Thronanwärter, aber damit wir auch für Staffel 3 was haben, es gibt einen Bruder von dir oder sowas, der das anfechtet und irgendwelche anderen wollen das auch haben.
Ja, das mit dem Bruder fand ich ganz wild reingeworfen, weil wir davon bisher noch nichts gesehen haben, oder? Also, aber...
Nee.
Ich finde, das mit den anderen Zwergenstämmen, das ist ja irgendwie sogar logisch. Also das haben sie ja tatsächlich aufgebaut.
Was war so ein notwendiges, ganz kleine Szene noch zeigen und das einfach anteasern, dass wir das für Staffel 3 hatten.
Ja.
Also es fühlte sich für mich nicht wie eine coole Storyline an, sondern wie ein Teaser.
Ja.
Und das mochte ich nicht ganz. Aber insgesamt immer noch Durin, ich finde Prinz Durin ganz, ganz wundervoll. Auch wo der in seinem Gespräch mit seinem Vater ist, wo er die Axt nicht gegen ihn erheben kann und sowas. Das finde ich cool. Und auch die Zwerge, dass die sag ich mal, wird leider immer nur so kurz gezeigt, aber dann auch eher auf der Seite von Prinz Durin sind als von dem Verrückten. Ich fand es dann zwar etwas seltsam, dass König Durin unten scheinbar den Schacht vollballert und Prinz Durin hält heimlich eine Riesenrede in einer Riesenhalle und versammelt das her. Da hat ja keiner was gesagt von wegen, sorry, du bist nicht der König oder irgendwas, weiß ich nicht. Und dass König Durin davon nichts mitbekommen hat.
Generell, was da genau passiert ist, also finde ich auch teilweise schwer nachzuvollziehen. Aber
ja. So, drei Stränge haben wir noch.
Ja.
Wir müssen noch Nori und den guten Zauberer. Isildur und Numenor. Und jetzt die Frage, ich würde gerne mit dem...
Wir haben ja schon viel gemeckert, ne?
Ja.
Und wir waren bei den guten Story-Strängen.
Weiter geht's. Aber wir müssen hier auch nochmal betonen,
ja.
Viel von diesem Meckern kommt nicht daher, dass die Serie kompletter Rotz ist, sondern dass es Herr der Ringe ist und Herr der Ringe was Geiles ist und ist einfach enttäuscht. Ganz viel von dem ist einfach Enttäuschung. Wenn man auch immer wieder sieht, wie cool es ja sein könnte.
Ja, das ist das Problem. Ja. Und wenn du weißt, was für ein Geld dahinter steckt,
ja.
Wenn du weißt, wie viele, da stecken ja auch Leute echt viel gute Arbeit rein. Also wenn du jetzt siehst, wie die so einen Balrog designen oder sowas. Oder teilweise auch, wie einzelne Setpieces designt sind oder einzelne Rüstungen oder sowas. Nicht alle, aber einzelne. Da denkst du so, ja, da stecken auch viele, die Arbeit von vielen Leuten hinter, die wirklich einen Fuck geben und sich wirklich da,
auf jeden Fall,
wirklich da richtig Arbeit rein. Die Schauspieler sind teilweise auch richtig gut, Elrond zum Beispiel, Durin. Aber das Writing und das Storytelling und die Konstruktion ist halt an so vielen Ecken und Enden kein Gerüst, worauf du sowas aufbauen kannst.
Ja.
Dass es richtig wehtut.
Genau. Und dann sieht man immer so kurze Lichtblicke, wie cool es sein könnte, und dann wird es irgendwie wieder, dann kriegst du irgendwie wieder den Schlag ins Gesicht und das tut weh. Das heißt, ja, wir meckern, also, aber es wird halt jetzt noch ein bisschen meckriger, deshalb tut uns das leid, falls euch die Serie sehr gefällt, lasst euch das nicht von uns versauen.
Ja.
Nori und die Zauberer.
Nori und die Zauberer.
Zum Beispiel, da muss ich, das ist noch einer der besseren Stränge, finde ich. Also, ich muss immer noch sagen, dass ich Gandalf, wie wir jetzt safe wissen, solide finde, Tom Bombadil wirklich dafür, dass das so ein Fanservice-Ding ist, richtig cool finde. Auch in den neuen Szenen, die er gezeigt wurde. Ich mag Tom Bombadil sehr, sehr gerne. Mhm. Das hätte ich am Anfang nie erwartet. Nori und Poppy, ja, ist okay. Aber die sehen wir jetzt in der zweiten Hälfte nur ganz, ganz wenig.
Stimmt.
Nur der dunkle Zauberer.
Glaubst du, das soll Saruman sein? Ich befürchte das immer mehr.
Ich habe darüber nachgedacht und es macht aber wieder logisch überhaupt keinen Sinn.
Es macht leider überhaupt keinen Sinn, aber ich befürchte, dass es
auch... Außer, dass Gandalf nochmal irgendwann eine Amnesie bekommt und nicht mehr weiß, dass
das ist. Der muss nochmal komplett auf Null gesetzt werden.
Also entweder hoffe ich, dass die da wirklich eine sehr clevere Erklärung hätten, wenn das Saruman wäre, eine sehr clevere, und nicht einfach sagen, ja, ist so. Ich glaube aber irgendwie, dass es einer von den anderen beiden blauen Zauberern ist.
Ja.
Und dann fände ich sogar okay.
Ja.
Ja, aber der dunkle Zauberer, ja, der, man sieht ja auch nicht viel von dem. Und das, was man von ihm sieht, macht den aber nicht mysteriös spannend, sondern man weiß jetzt auch einfach, der will Sauron besiegen, aber dann an seine Stelle treten. Die guten alten weißen Eminem-Ladies, die sind, haben sie immerhin so gut wie ganz rausgenommen
jetzt. Haben sie ganz rausgenommen. Hoffe,
aber dass sie sie überhaupt mal reingenommen hatten, tut weh.
Ja.
Und die Menschen da aus Runen, also die Verfolger, entweder hätte man die, finde ich, rauslassen sollen oder die hätten mehr Screentime und mehr Hintergrundgeschichte gebraucht.
Ja.
Weil ich weiß überhaupt nicht, was, die haben irgendeine Krankheit und irgendwas, aber man weiß überhaupt nicht, was ist die Motivation, was steckt hinter denen. Das wäre schön gewesen, hätte man da mehr gesehen.
Und die, ich meine, de facto ist ja jetzt auch over mit denen, zumindest mit dem einen, den man da von der Maske...
Ja, der ist over,
ja. Und dieser Standoff zwischen Gandalf, wie er jetzt ja revealed wird später, und diesem Dark Wizard, den fand ich halt so...
Er möchte nicht Dark Wizard genannt werden, Niklas.
Ach ja. Ich finde halt, der versucht halt, Gandalf zu überzeugen. Und Marcello hat uns geschrieben, dass er jetzt fand, der hatte schon gute Argumente. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich fand die Diskussion eher schwach von ihm. Also, weil der gibt ja gefühlt bei dem ersten Nachfragen zu, dass er der Nachfolger von Sauron werden will und alles unterjochen will. Und also ich fand das jetzt nicht so schwer zu durchblicken, dass er nicht der liebste Kollege hier auf dem Flur ist.
Also. Ja, ist so ein bisschen der 0815-Bösewicht, der einfach böse ist, weil er der Oberherrscher sein möchte und dann aber einen von den Guten überzeugen will. Ist ein bisschen ähnlich auch, wie Sauron Galadriel überzeugen will, auf seine Seite zu kommen. Klappt aber beides nicht. Und Gandalf haut seinen fetten Rettungsmove raus und rettet die Unterkunft der Starren. Nicht wirklich, aber zumindest die...
Beschützt zumindest Teile davon.
Ich möchte die mal einfach die Hobbits nennen. Genau.
Haarfüßer.
Aber es sind ja keine Haarfüßer.
Achso. Das
sind ja nochmal...
Nee, ich meine Poppy und...
Ja, Nori, das stimmt, ja. Und er findet seinen Stab. Nein, sein Stab findet ihn.
Sein Stab findet ihn, genau. Und Frage, dann kommt ja irgendwann, dass die Anführerin von den Stars ihn Grand Elb nennt.
Genau, was auf Deutsch überhaupt nicht funktioniert.
Was überhaupt nicht funktioniert?
Großer Elb.
Auf Deutsch geguckt?
Ja, Großelb. Aber ich weiß, dass die auf Englisch macht das halt Sinn.
Ja, und weil dadurch leitet Gandalf ja seinen Namen ab. Was ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob Tolkien damit zufrieden wäre, wenn er das sehen würde. Der ist ja, war ja sehr hinterher mit Namen und mit der Herkunft von Namen und so. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das besonders mögen würde.
Aber ja.
Gut. Und ich meine, also mussten wir haben ja hier und da nochmal diskutiert, ob es wirklich Gandalf ist, aber es war eigentlich relativ früh, relativ eindeutig.
Ja, also, und ich finde es auch in Ordnung, dass es Gandalf ist. Ich habe da jetzt kein großes Problem mit.
Ja.
Aber es war einfach jetzt, einfach die letzten vier Folgen war sehr wenig von Nori und Gandalf zu sehen. Also das waren Kleckerchen und wie gesagt, ich fand es nicht verkehrt, dass man sich zum Teil ein bisschen in einzelnen Folgen auf einzelne Storys konzentriert hat. Aber insgesamt fehlte da gefühlt sehr viel.
Die sind zu ambitioniert da rangegangen. Mit 6 eigenen Storylines in Staffel 1 oder sowas. Das war
für 8 Folgen.
Für 8 Folgen, genau.
Das ist, oder für das, was sie auch alles zeigen wollen. Ja, das ist, ja.
Das war zu viel. Und das merkt man, das merken die, haben die auch selber gemerkt. Also mit Arondir wissen die nichts anzufangen in der Staffel. Hier Gandalf und Nori haben immerhin noch ein bisschen Screentime bekommen.
Theo,
wie er heißt.
Der vollkommen egal. Ich meine, die Mutter von dem ist offscreen zwischen den Staffeln gestorben. Also da wussten
ich habe jetzt aber gelesen, die Schauspielerin hat nicht mehr weitergemacht und dann mussten sie irgendwie eine Lösung dafür finden.
Das ist aber, die Lösung war einfach, ja. Ja. Aber ich sag mal, oder Numenor Isildur, den ganzen Strang, das ist nur eine Idee, einfach erst zum Beispiel in der 2. Staffel oder sowas einfügen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es bisher nicht gebraucht.
Nee. Also.
Ja, springen wir doch mal zu. Möchtest du erst Isildur oder erst Numenor?
Ich war gerade gedanklich schon bei Isildur.
Nehmen wir Isildur.
Ja, und weil du von Theo geredet hast. Mhm. Und ich finde auch die, also dass Theo jetzt so dicke mit Isildur ist, kam für mich aus dem Nichts. Also weil ich die Gefühle halt auch alle 4 Folgen nicht gesehen habe. Ja. Also das so. Und ich fand die ganze Szene da, die ja auch nicht lang, also die haben ja auch nicht viel Zeit bekommen in dem Finale hier.
Überhaupt nicht.
Und die wissen einfach nicht genau, was sie mit denen machen sollen. Also das, und das finde ich, kommt so klar rüber.
Ja.
Und dann diese awkward Szene am Schiff mit der Estrid, heißt sie?
Mit der ja, kurz rumknutscht.
Und ihrem Verlobten und Isildur, was war das denn? Also das
irgendwie fehlte da wieder ganz viel. Also ich hätte auch irgendwie erwartet, wenn Estrid und der Verlobte allgemein mal wieder aufeinandertreffen, dass da, weiß ich nicht, man nicht einfach nebeneinander sitzt und mal so rumguckt und dass da vielleicht, also wenn es diesen Konflikt schon gibt, dass man den auch irgendwie auch benutzt, aber am Ende ist es halt so, ja, ist der Verlobte halt wieder da, ich fahre nach Numenor zurück. Und dann war es das. Also einen Konflikt aufbauen und den dann nicht wirklich lösen, finde ich noch dämlicher, dann soll man den Konflikt weglassen.
Ja.
Ja. Und dann kommt der gute Kim mit den Numenorern und die wollen da die Lage als Außenposten etablieren. An sich auch okay. Ich finde den ein bisschen drüber, den Typen, ne?
Ja.
Aber an sich okay, das.
Gefühlt böser als Sauron.
Ja. dass man da aber jetzt so einen Emporkömmling irgendwie hinhaut, der denkt, der wäre was Besseres und so, finde ich nicht verkehrt, aber es war einfach nur so ganz kurz angerissen und das war es auch eigentlich, ne? Man weiß jetzt auf jeden Fall, Pelagia, die Leute von denen, die sind jetzt kein Fan von Numenor. Und da hast du wieder einen kleinen Konflikt für Staffel 3, aber so richtig interessiert es einen noch nicht.
Nee, das ist das Hauptproblem. Also das Hauptproblem ist einfach, wenn du jetzt halt in dem Finale diese Szenen hast, du hast halt in der ganzen Staffel gefühlt 20 Minuten bis davor von denen gesehen. Und wie sollst du mit irgendetwas connecten davon? Wie soll dich irgendetwas davon interessieren? Und es tut es halt auch einfach nicht. Also du siehst das und denkst so, ja, das war ja auch noch da, okay, das müssen wir jetzt abhaken, gut, dann machen wir das jetzt kurz, aber dann zeigt man was anderes.
Ja.
Und dann kommt der Schwenk nach Numenor und du denkst so, ach nö.
Ach nö. Aber genau da schwenken wir jetzt hin.
Ja, auf nach Numenor.
Ja, Pharazôn ist neuer Herrscher, sein Sohn Cem will ihn stolz machen und Elendil wird verleumdet, Kapitänstitel entzogen.
Mit der, wo sie ausnahmsweise nicht bei Herr der Ringe geklaut haben, sondern bei
Game of Thrones.
Achso, nee, ich meinte bei Dead Poets Society. Oh, Captain, my Captain.
Ach so, den
Captain Move. Okay. Sogar mit Captain. Also, das ist holy shit.
Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich eine Hommage daran war. Ich dachte, die Szene, weil Elendil wird dann ja, es kommt eine Aufruhr, einer von den Guten wird getötet, ja. Nimmt einen jetzt auch nicht ganz mit, leider, und Elendil wird in den Kerker geworfen. Ja. Und das hat mich ganz stark an die Szene erinnert, wo Eddard Stark im Kerker ist. Ja. Aber in schlecht.
Ja, ja,
und genau, dann kommt seine Tochter dazu und dann kommt Miriel und die haben da so ein paar Gespräche. Und irgendwie, ich müsste mir jetzt irgendwie nochmal jede Szene da angucken und gucken, was da genau besprochen wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer das Gleiche.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, weiß ich nicht.
Ja, das ist
nicht einfach das Gefühl, dass es da irgendwie vorangeht.
Also das Problem ist ja, Farazon hat die Macht ergriffen. So. Und jetzt hast du diese Situation und jetzt willst du ja entweder, dass da irgendwie sich eine Resistance bildet, also eine Rebellion oder sowas, oder dass die fliehen, oder, und das Problem ist halt, dass über 3 Folgen hinweg Elendil und die Königin gefühlt immer nur miteinander reden und dann sagen so, ja, aber wir können ja nichts machen, so. Ja,
aber du musst fliehen, ich opfer mich, nein, du.
Ja, genau. Und dann, ach, dieser Opfer-Switch, der hat mich auch schon aufgeregt. Als das dann,
gute Ritual am Meer. Das Urteil der Valar klingt richtig geil, nur vom Titel, aber.
Ja, und ich fand, theoretisch fand ich das auch vom Setup nicht so verkehrt. Weil als Elendil dann da stand und ich so, mal gucken, was da für ein Vieh kommt. Ja. Also das ist ja immer so ein bisschen Neugier da. Und dann aber als kam, ja Miriel, ja, nimm mich. Und ich so, oh Gott, ja, dann nimmt halt die. Ist mir doch egal, zeig mir dieses Vieh. Und was sie da irgendwie mit ihren Trompeten herbeiblasen. Und keine Ahnung, also.
Und das Farazon, der hat ja mehr oder weniger nicht rechtmäßig die Macht ergriffen. Zumindest würde ich das so sagen. Zwar haben den nachher irgendwie alle gerufen, aber ich hatte jetzt, indirekt hatte ich immer das Gefühl, Miriel ist da gestürzt worden. Hm. Und dann ist aber trotzdem, dann geht's um dieses Urteil und dann hat er seinen Berater, der Farazon, noch dabei. Und dann so, ja, geht das so? Ja, das geht so. Ja, okay, dann kann die das machen, ne? Dann schick die mal rein.
Ja.
Also es wirkte, weiß ich nicht, ein bisschen schwierig. Das Vieh sah cool aus.
Ja.
Das ist aber da rausgespuckt worden und das hat ja auch wahrscheinlich, also wenn das wen überrascht hat, wird mich das überraschen, dass sie das überlebt, finde ich, war relativ klar.
Ja, das hatte wieder keine Konsequenz irgendwie, weil jetzt ist Farazon halt, also die Sache ist ja auch, gefühlt wollen die irgendwie zeigen, dass diese Leute, die an diesem alten Glauben hängen, irgendwie da Einfluss haben oder sowas und Farazon sich schon irgendwie um die kümmern muss eigentlich, also der kann jetzt nicht einfach durchregieren, aber man sieht halt nie, wie die, was die irgendwie lenken oder so, weil jetzt gibt's in der letzten Folge eine Szene, wo Farazon da die im Saal hat, so 20 Leute oder sowas. Mhm. Und dann hat er so einen komischen Brief, wo wahrscheinlich drin steht, habe ich zumindest so interpretiert, dass Halbrand Sauron ist oder sowas. Und das
vermute ich ja.
Genau. Also hat so einen random Brief und argumentiert dadurch, dass er die jetzt einfach alle einsperren kann.
Also als Verrätern erklärt, ja.
Als Verräter erklärt, genau. Warum hat er das nicht einfach vorher gemacht? Also wieso braucht er diesen Brief? Für wen braucht er diesen Brief? Was ist das für ein Brief? Das fand ich wieder so komisch. Genau. Also so.
Ja.
Und warum braucht er das Urteil der Valar? Also ist das.
Genau, hätte man jetzt gezeigt, wie diese Konservativen die da sind, die so hochreligiös an dem Glauben der Valar festhängen oder so. Aber man sieht die Bevölkerung ja auch fast nie.
Ja.
Oder
hätten die so einen Senat gezeigt oder sowas, wo die irgendwie, der braucht eine Zweidrittelmehrheit oder sowas. Also der ist zwar der Führer der Regierung jetzt da, ja, aber der hat noch die ganze linke Seite irgendwie von dem Senat, die noch den alten Glauben haben und der kann die nicht überzeugen. Mhm. Und jetzt macht er zuerst das Urteil der Valar, es geht schief, verdammt. Aber jetzt habe ich hier ein Dokument irgendwie und versuche die damit zu überzeugen, aber so fühlt sich das alles so random an und so. Ja. Dann hast du auch noch den sehenden Stein da drin, so nebenbei. Mhm. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Numenor.
Ja. Aber es endet damit, Miriel bleibt irgendwo da, ne?
Ja.
Und dann haben wir noch einen kleinen Fanservice, weil Elendil bekommt Narsil. Das Megaschwert mit dem, wo man spoilerfrei sagen kann, natürlich irgendwann später Isildur ein bisschen rumhantieren wird.
Mhm.
Ja,
ja.
Fand ich wieder so ein Fanservice, wo ich da. Ja, okay, dass das Schwert irgendwann auftaucht, ja, macht vielleicht schon ein bisschen Sinn.
Aber das ist wieder dieser Rings of Power Fanservice. Hier ist ein Wort, was ihr kennt. Hier ist ein Name, den ihr kennt. Wo du denkst,
ja,
ja, okay.
Für mich fühlte sich das immer wie so eine Besänftigung an. So unter dem Motto, ja, die Serie ist nicht so geil, aber guck mal hier. Ja, guck mal, hier der Balrog, den mochtet ihr doch bei der Herr der Ringe.
Der sieht auch cool aus. Und ja, der sieht auch cool aus.
Oder das Tor von Moria, das die kurz zeigen. Ja, kann man machen, aber dann...
Oh, das mochte ich aber nicht. Ich mochte nicht, dass
es hatte keine Auswirkung, außer dass man es gezeigt hat und eine Anspielung auf Herr der Ringe hatte. Sonst hat es die Story nicht vorangebracht und man hätte da lieber vielleicht was Sinnvolles reinschneiden können.
Mir hat das nicht gefallen, dass das Tor von Moria da so einfach so ausgeschnitten ist. Oh, sorry. Also das war gefühlt, also weil für mich ist das in diesem Berg drin und die Elben haben das mit dem Berg gearbeitet. Aus dem Berg gearbeitet. Ja. Und ich wusste nicht, dass man das so einfach so bestellen kann, so bei Amazon.
Einmal, 7 Tage Lieferzeit.
Einmal das Mörlern-Tor, bitte. Ja. Prime-Versand. Okay, da war auch Mithril drin, glaube ich, ne, in dem Tor. Also das konnten sie auch nicht einfach so machen, aber mochte ich auch nicht. Und das geht mir auch zu weit von Fanservice her, weil du immer das Gefühl hast, okay, ich dachte zum Beispiel, es gibt mehrere von diesen Türen vielleicht irgendwo. Von diesen Elbentüren, die irgendwie in so ein Zwergenreich führen oder so. Und jetzt denke ich mir so, ah ja, das war nur eine Tür. Und die sehen wir jetzt nochmal in Rings of Power.
Und du möchtest mehr Türen haben.
Ich will mehr Türen.
Was? Merkt euch, dass wir Staffel 3, wir brauchen definitiv mehr Türen.
Mehr Türen.
Okay, Info steht. Ja, aber damit sind wir durch und es fühlt sich an, als fehlt was oder als wäre nicht irgendwie... Ja, müssen noch 2 Folgen kommen oder einige Szenen nachgestochert werden.
Ich fühle mich leer und frustriert, genauso wie nach der ersten Staffel.
Genauso, mehr oder weniger?
Ja, das Problem ist jetzt, ich habe ja irgendwann hier auch mal gesagt, eigentlich habe ich keine Gefühle mehr für Rings of Power. Und während der zweiten Staffel, als ich es dann doch geguckt habe, habe ich halt hier und da ist meine Hoffnung quasi aufgekeimt. Und die muss ich dann wieder mit viel Aufwand niederprügeln in den letzten Folgen. Einfach, oder Rings of Power hat das niedergeprügelt mit einer Dummheit nach der anderen. Es ist nicht alles tot, aber sie macht es mir schon schwer. Also, so, ja.
Ja, sie macht es mir auch schwer. Das ist leider wahr. Aber ich möchte mit ein paar guten Punkten nochmal schließen.
Ist schon sehr
was mir insgesamt auch nochmal gefällt, ist insgesamt, wie die Mithril eingebaut haben. Das fand ich cool. Also auch, wie die zeigen, wo das herkommt und wie sich das durch den Berg frisst mit diesen Adern und wie das nachher aussieht. Fand ich wirklich richtig cool.
Sah cool aus. Das fand ich auch. Ja.
Alles mit Celebrimbor und Ringeschmieden. Ich hätte tatsächlich gerne mehr vom Ringeschmieden auch gesehen. Also mehr auch, jetzt packen wir die Komponente rein und das. Also man sieht immer, wie da irgendwie gearbeitet wird und man hat keine Ahnung, was passiert und weiß auch nicht, was fehlt, was schief geht und warum die jetzt so ausgelaugt sind. Ich hätte mehr einfach Schmiedekunst gelernt gerne.
Das war super bei Folge 7. Muss ich jetzt auch mal sagen, weil Folge 7 hat gestartet, dass du siehst, wie Celebrimbor arbeitet.
Ja, aber kurz.
Genau, nur kurz. Und ich denke mir so, diese handwerklichen Sachen, die zum Beispiel Breaking Bad immer so super gemacht hat.
Oh, ja.
Du siehst, wie die das Meth kochen. Zeig mir doch, wie die Ringe schmieden. Zeig sie mir im Detail. Ich finde das geil.
Ja.
Also, und ich glaube, das geht den meisten so. Und das haben sie leider ein bisschen, da haben sie keinen Fokus drauf gesetzt. Sie mussten lieber Zeit mit Isildur und Estrid verbringen.
Und Isildurs Pferd. Ja, wir wollen das jetzt nicht unendlich in die Länge ziehen.
Ja, wollen wir nicht.
Wir sind gespannt. Seid ihr genauso frustriert, muss ich schon sagen, wie wir beide und auch, ich glaube, wie unser lieber Marcel. Er hatte noch geschrieben, viele schöne Bilder, teilweise gut inszenierte Action, teilweise, aber Storylines teilweise mangelhaft.
Ja.
Ja, mangelhaft finde ich auch, ist eine 5 und das kommt der Sache recht nah.
Ja. Sauron hält es für mich am Leben. Also, ich finde den Schauspieler gut.
Ja, bei mir ist es Celebrimbor, jetzt natürlich leider nicht mehr. Ada war es, jetzt auch nicht mehr.
wird eng bei dir, ne?
Durin, ich finde Nori an sich immer noch cool. Und ich finde auch Gandalf. Also, aber da hängt es sehr stark damit ab, was sie damit machen. Also, Gandalf als Charakter finde ich cool, nicht seine ganze Storyline mit dem dunklen Zauberer. Und ja, was bei Sauron passiert, da ist man natürlich schon noch gespannt. Ja. Schauen wir mal ich weiß gar nicht, ich habe mich nicht mal erkundigt, wann Staffel 3 kommen könnte.
Ich glaube, das ist sogar noch nicht bestätigt, dass die
Ich glaube, dass sie kommt, ist relativ safe.
Ja. Yeah.
Also, dass sie die machen wollen.
Okay.
Meine ich. Aber was hatten wir 2 Jahre gewartet bis
Staffel 2? Ja, genau. Genau wie bei House of the Dragon. Ja,
dann wird es wahrscheinlich irgendwie so ähnlich sein. Und ja, freut euch auf Staffel 3. Oder ist das recht belanglos für euch?
Dann habt ihr jetzt eh schon abgeschaltet.
Wahrscheinlich, ja.
Wir schalten jetzt auch
ab. Wir schalten ab.